Herzlich willkommen zu Deine Wahrheit, meine Wahrheit, das Seminar mit dem Hauptreferenten der diesjährigen Herbstkonferenz, mit Matthias Clausen, der Professor ist an der Evangelischen Hochschule in Tabor für Evangelisation und Apologetik und der auch theologischer Referent beim Institut für Glaube und Wissenschaft ist. Mein Name ist Alexander Fink. Ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und darf meinen Kollegen heute moderieren.
Schön, euch zu sehen. Ich sage im Plural mal ihr. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich wurde ja schon vorgestellt, wenn wir jetzt analog zusammen säßen, würde ich eigentlich in die Runde fragen, dass jeder mal sagt, wo er oder sie herkommt, Name, Ort und eine Wahrheit über mich, die man wissen sollte. Das geht jetzt in der großen Runde online nicht so gut, aber da, wo ihr zu zweit oder zu dritt vor dem Bildschirm sitzt, könnt ihr das kurz mal austauschen, eine Wahrheit über mich, die man wissen sollte. Und wenn ihr alleine vor dem Bildschirm sitzt, überlegt euch mal, was ihr sagen würdet. Genau. Wahrheiten über mich sind schon einige kundgetan worden. Ich starte dieses Seminar mit einem längeren Zitat aus diesem Buch, das ich übrigens empfehlen kann, von Christine Thürmer geschrieben. Langstreckenwanderin, angeblich die meistgewanderte Frau der Welt, die irgendwann angefangen hat, extreme Langstreckenwanderungen zu tätigen. Vorher war sie als Managerin tätig und dann hat sie eine Sinnkrise erlebt und dann hat sie angefangen, die Welt zu durchwandern und über eine der ersten großen Wanderungen, 4000 Kilometer von Mexiko über Kalifornien bis nach Kanada, hat sie ein Buch geschrieben weitere Wanderungen in Amerika mit dem Titel Laufen, Essen, Schlafen. Und dabei macht sie unter anderem folgende Erfahrung. Ich lese eine längere Passage vor. Trail Magic 500 Yards lese ich um 9 Uhr vormittags auf einem Pappschild. Auf einem Pappschild, das an einer Kreuzung des Wanderwegs und der Autobahn aufgestellt ist. Trail Magic ist eine Überraschung, die Trail Angels den Wanderern bereiten und kann viele Formen annehmen. Die meisten deponieren eine Kühlbox mit Getränken am Weg oder hängen einen Snack mit Süßigkeiten an einen Baum. Auf einem so populären Trail wie dem Appalachian Trail bekommen die Langstreckenwanderer in der Hauptsaison so manchmal mehrmals am Tag eine extra Cola oder ein Bier. Doch manche Trail Angels kampieren auch einige Tage direkt am Weg und bereiten den Wanderern ein Barbecue, Hot Dogs oder andere Mahlzeiten zu. Ich frage mich, welche Art von Trail Magic mich hier wohl erwarten mag und folge dem Pfeil 500 Meter die Straße entlang, bis ich vor einem gepflegten Einfamilienhaus mit Vorgarten stehe. Trail Magic steht auch hier auf einem Pappschild an der Gartentür. Eigentlich ist es noch ein bisschen früh, aber das Schild ist zu verlockend. Ich läute an der Tür und höre bald Schritte. Willkommen, begrüßt mich eine gepflegte, gut 40-jährige Frau und bittet mich sogleich herein. Entschuldigung, wenn es noch zu früh ist, dann gehe ich gerne wieder, sage ich noch höflich. Doch die perfekt geschminkte Frau in Kostüm und Perlenkette ruft schon ihrem Ehemann zu, ein Wanderer zum Frühstück. Kaum habe ich das teuer ausgestattete Haus betreten, brechen die beiden in hektische Betriebsamkeit aus. Ich soll mich erst mal frisch machen. Als ich nach einer heißen Dusche aus dem luxuriösen Badezimmer in die geräumige Wohnküche komme, erwartet mich ein opulentes Pfannkuchenfrühstück. Wow, vielen Dank, sage ich beglückt und werde an der Wandseite des riesigen Esstisches platziert. Meine beiden Gastgeber setzen sich mir direkt gegenüber und essen nichts. Während ich Pfannkuchen um Pfannkuchen in mich hineinschaufle, betreiben sie höflichen Smalltalk. Der Mann, ebenfalls tadellos gekleidet in Polohemd und Buntfaltenhose, erzählt, er sei Pilot bei einer großen amerikanischen Fluglinie. Das erklärt die teure, aber etwas spießige Einrichtung des Hauses, denn normalerweise fallen Trail Angels eher unter die Kategorie Hippie und haben keine Marmorfliesen im Bad. Er berichtet, dass es ihnen ein anderes Anliegen sei, den Wanderern zu helfen. Darüber freue ich mich natürlich sehr, wundere mich aber dennoch über den großen Aufwand, den die beiden betreiben. Die Frau gießt mir Orangensaft nach und packt mir einen neuen Stapel goldgelber Pfannkuchen auf meinen Teller. Ich gieße gerade Ahornsirup darüber, als mir der Mann direkt in die Augen schaut und unvermittelt fragt, was glaubst du eigentlich, was mit dir passiert, wenn du tot bist? Mehrere Sekunden lang herrscht absolute Stille im Raum. Langsam stelle ich die Plastikflasche mit dem Ahornsirup zurück auf den Tisch. Die beiden sehen mich gebannt an, während mir tausend Gedanken durch den Kopf rasen. Bin ich hier in das Haus von Serienmördern geraten? Werden sie gleich über mich herfallen? Soll ich versuchen, wegzurennen? Mit den Augen suche ich bereits den Raum nach Fluchtmöglichkeiten ab, als der Mann sich räuspert. Unauffällig greife ich zur Gabel, der einzig verfügbaren Waffe. Dann lehnt er sich nach vorne über den Tisch und sagt zu mir, wir glauben nämlich, dass wir nur durch Jesus Christus, unseren Herrn, zum ewigen Leben kommen. Ich lege die Gabel wieder aus der Hand und atme tief durch. Hast du denn bereits Jesus Christus als deinen Retter auserkoren? Fragt er mich nun gespannt. Doch mir fällt keine passende Antwort ein. Es ist nie zu spät, zum Herrn zu kommen. Wir wollen euch Wanderern helfen, den rechten Pfad zu Gott zu finden, fährt er erbarmungslos fort, während seine Frau plötzlich einen Stapel christlicher Pamphlete aus einer Schublade zieht. Das hier sollte dich interessieren, sagt er nun und zeigt mir eine der Broschüren mit dem Titel Dein Weg zu Gott. Oder dieses hier, kehrt um und tut Buße, fährt er fort und legt in den nächsten 10 Minuten Heft um Heft vor mich hin. Mir ist mittlerweile der Appetit vergangen. Vergeblich versuche ich zu protestieren, denn weder interessieren mich diese Pamphlete, noch möchte ich sie für die nächsten Tage mit mir herumtragen. Enttäuscht verabschiede ich mich so schnell wie möglich von diesen als Trail Angels getarnten christlichen Eiferern. Es gelingt mir immerhin, das Haus mit nur 3 Heften im Rucksack zu verlassen und die lasse ich ungelesen in der nächsten Schutzhütte am Appalachian Trail zurück, wo schon ein weiteres Dutzend dieser Broschüren liegt. Ich war wohl nicht das erste Opfer dieser übereifrigen Missionare. Soweit Christine Türmer. Ich habe ihr geschrieben und sie gefragt, ob ich das Zitat verwenden darf, als Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Sie hat ganz fröhlich geantwortet. Sie ist gerade in Italien auf Wanderung unterwegs und hat per E-Mail geantwortet. Ja, gerne, können Sie gerne zitieren. Also, so macht man das natürlich nicht. Das wissen wir, glaube ich, alle. Wenn wir Menschen für die Wahrheit des christlichen Glaubens gewinnen wollen, machen wir es natürlich nicht so. Gastfreundschaft ist gut, aber es darf keine vorgetäuschte Gastfreundschaft sein. Und einfach so von 0 auf 100 in zentrale Glaubenswahrheiten einzusteigen, ohne zu verstehen, wo jemand herkommt, ohne sich verständlich zu machen. Das bringt es auch nicht. Wie machen wir es aber dann? Fangen wir ganz grundsätzlich an und schauen uns den Titel dieses Seminars an. Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Manche Menschen fragen ja ganz grundsätzlich, ob das überhaupt noch möglich ist, von Wahrheit zu sprechen. Damit greife ich das Thema des Vormittags auf. Kann man überhaupt noch von Wahrheit sprechen? Darf man von Wahrheit sprechen? Jetzt gibt es Fragen, die sind eigentlich unnötig, weil die Antwort deutlich ist. Zum Beispiel so eine Frage wie, ist Schnee weiß? Oder ist dieser ICE verspätet? Oder wird FC Bayern München wieder deutscher Meister? Leider ist die Antwort auf diese Frage klar. Das wird den Alexander Fink freuen. Wie ist das denn mit dieser Frage? Darf man noch von Wahrheit sprechen? Es ist natürlich eigentlich eine unlogische Frage, denn indem man eine Frage stellt, setzt man die Wahrheit von irgendetwas voraus. Sobald ich eine Frage stelle, setze ich die Wahrheit zumindest des Inhaltes dieser Frage voraus und setze voraus, dass die Frage auch beantwortbar ist. Das gilt sogar für eine Frage, wie ist nicht alles relativ? Das habe ich heute Vormittag im Vortrag versucht zu entlarven. Die Frage ist nicht alles relativ, setzt schon voraus. Es gibt da diese Worte alles und relativ. Und beide Worte beschreiben etwas. Das Wort alles beschreibt etwas, auch das Wort relativ beschreibt etwas, das man zumindest diskutieren oder in Frage stellen kann. Also schon um eine Frage zu stellen, muss man die Sinnhaftigkeit und den Wahrheitsgehalt von bestimmten Worten voraussetzen. Deswegen, sobald man spricht, spricht man von Wahrheit. Das geht gar nicht anders. Selbst in Fragen stecken Wahrheitsansprüche. Trotzdem ist das mit dem Sprechen von der Wahrheit heutzutage nicht ganz so einfach. Das ist umstritten und das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist die postmoderne Skepsis, die habe ich heute Morgen auch schon versucht, kurz aufzugreifen. Also die Überlegung, dass Reden von Wahrheit immer perspektivisch ist. Es trägt immer die Signatur der Perspektive, aus der ich spreche. Und deswegen schließen manche Menschen, sei es überhaupt irreführend, von so etwas wie allgemeiner Wahrheit zu reden. Das ist die postmoderne Skepsis gegenüber der Rede von Wahrheit. Es gibt auch säkulare Vorbehalte gegenüber das Reden von Wahrheit in Bezug auf den christlichen Glauben. Der säkulare Vorbehalt sagt nämlich nicht, dass man nicht von Wahrheit sprechen dürfte, aber dass man vor allem in Fragen der Religion, bitteschön, keine Wahrheitsansprüche erheben sollte. Und dieser säkulare Vorbehalt hat mit dem zu tun, was ich gerne die Trennung von öffentlich und privat nenne. Also die Vorstellung, wie selbstverständlich, im privaten Raum darf man religiös sein und darf über religiöse Fragen reden, aber im öffentlichen Raum bitte nicht. Das ist vielen Menschen ganz selbstverständlich, aber es ist eigentlich gar nicht begründbar, warum Religion im öffentlichen Raum nicht thematisiert werden dürfe. Das ist aber ein klassischer säkularer Vorbehalt. Und manche Leute gehen noch weiter und sagen, nicht nur, dass es in den privaten Bereich gehört, sondern dass es auch potenziell gefährlich ist, von Religion zu sprechen. Tendenziell ist Religion gefährlich und deswegen ist es besser, wenn man sie schon nicht ganz eindämmen kann, sie dann zumindest in den privaten Bereich zurückzuschieben. Es gibt außerdem etwas, was ich gesellschaftliche Ernüchterung nenne, im Zeitalter sogenannter Fake News. Und das Interessante ist ja, dass dieser Begriff Fake News von so jemandem wie Donald Trump selber dauernd genutzt wird. Er sagt immer, dass die Meinungen oder Ansprüche, Wahrheitsansprüche von seinen politischen Gegnern Fake News sind. Fake News ist für ihn alles, was seiner Meinung widerspricht. Das ist gar nicht ein Bewertungskriterium, was den Wahrheitsgehalt einer Aussage angeht, sondern Fake News ist für ihn alles, was nicht seiner Meinung entspricht. Und es ist ganz interessant, dass ausgerechnet solche Leute, die es mit der Wahrheit jetzt nicht so fürchterlich genau nehmen, genau das sich zu eigen gemacht haben, irgendetwas als Fake News zu denunzieren. Und die gesellschaftliche Ernüchterung ist, bei all den Diskussionen, die da stattfinden, ist es wirklich schwierig, den Überblick zu behalten. Zumal manches von diesen Diskussionen ja gar nicht mehr von Menschen gesteuert wird, sondern von künstlichen Algorithmen. Also sogenannte Social Bots, das sind Programme, die sich in soziale Netzwerke einwählen und so tun, als sei sie Menschen und dann ganz bestimmte Botschaften unter das Volk bringen. Das klingt wie eine Verschwörungstheorie. Vor Bayern hätte man das noch als Verschwörungstheorie abgetan. Aber in den letzten Wahlkämpfen ist das nachweislich der Fall gewesen, dass aus dem Ausland programmierte Programme sich versucht haben, in die Diskussion in bestimmten Ländern einzumischen. Beziehungsweise sie konnten das nicht versuchen, sondern ihre Programmierer haben ihnen das beigebracht. Oder wenn man sich die grassierenden Verschwörungstheorien anschaut, wie gesagt, rund um das Coronavirus oder um andere Themen. Und da gewinnt man den Eindruck, je lauter jemand von Wahrheit redet, desto verdächtiger ist das, was er eigentlich zu sagen versucht. Das ist die gesellschaftliche Ernüchterung bei der Frage, was ist eigentlich die Wahrheit? Oder wenn man sich die weltweite Politik anschaut und das Comeback der Autokraten, also der autokratischen Regime, zum Beispiel in der Türkei, in Russland und in Weißrussland. Und da kann man den Eindruck gewinnen, selbst wenn es Wahrheit gibt, selbst wenn es zutreffende Informationen zu einer bestimmten Frage gibt, sie findet dennoch kaum Gehör. Das kann einen ganz schön ernüchtern. Meine These lautet, dass so schwierig das alles ist, darin dennoch auch eine Chance liegt, denn wir sehen, der Verzicht auf die Rede von Wahrheit ist unverantwortlich. Auf einmal ist das Ganze nicht mehr nur ein akademisches Spiel. Es ist nicht nur eine theoretische Frage, was jetzt wahr ist, sondern wenn wir darauf verzichten, nach der Wahl zu fragen, dann hat das handfeste politische Konsequenzen. Wer hat denn jetzt die Wahl in Weißrussland gewonnen? Ist das wirklich nur Ansichtssache? Oder kann man das benennen und sagen, nein, es ging nicht mit rechten Dingen zu, wie das Ganze ausgegangen ist? Gehen wir also an dieser Skepsis, die ich jetzt gerade geschildert habe, entlang und an diesen Vorbehalten entlang und versuchen zu zeigen, wie man dennoch von Wahrheit sprechen kann, und zwar gerade von der Wahrheit des christlichen Glaubens. An dieser Stelle seid aber zunächst einmal ihr an der Reihe, und meine Bitte wäre, dass wir uns gleich in Gruppen zueinander finden. Das wird gleich eingeteilt mit der Gruppenfunktion von diesem Videokonferenzprogramm. Werdet ihr gleich in Gruppen zu 4 bis 5 Personen eingeteilt. Darin werdet ihr euch wiederfinden, und meine Bitte wäre, dass ihr dann über diese beiden Fragen kurz miteinander ins Gespräch kommt. Was von dem, was wir jetzt gerade gehört haben, begegnet mir in meinem Umfeld besonders und wie kann man darauf eingehen? Was davon begegnet mir in meinem Umfeld besonders? Wie kann man darauf eingehen? Nicht lange so, 3-4 Minuten bitte ich euch darüber auszutauschen, und dann werden wir euch gleich wieder zurück in die große Runde holen. Bis gleich. So, willkommen zurück. Also, wir werden versuchen, an diesen Vorbehalten entlang zu gehen und zu überlegen, wie wir denn als Christen von Wahrheit sprechen können in dieser Lage. Meine These lautet, von Wahrheit zu sprechen ist nämlich wichtig, es ist möglich und legitim. Es ist wichtig, es ist möglich und legitim. Wichtig. Damit meine ich zunächst einmal, dass ich solchen philosophischen Sichtweisen widerspreche, die sagen, die Rede von Wahrheit sei unwichtig, weil sie nur ein Sprachspiel sei. Vielleicht habt ihr dieses Wort schon mal gehört. Das Wort Sprachspiel ist entliehen von der Spätphilosophie von Ludwig Wittgenstein, und es wird häufig missverstanden. Ich habe mich tatsächlich mit Ludwig Wittgenstein beschäftigt. Häufig wird, wenn Leute sagen, sowas wie Wahrheit sei nur ein Sprachspiel, gemeint, es ist einfach nur Wortgeklingel und es bedeutet nichts, was man nicht auch anders sagen könnte, und es bedeutet vor allem nichts in der äußeren Wirklichkeit. Das ist bei Wittgenstein überhaupt nicht gemeint, sondern wenn er von Sprachspielen spricht, dann meint er den Handlungsbezug von Sprache. Er meint, dass wir die Bedeutung von Worten immer nur dann verstehen, wenn wir an einer bestimmten Lebenspraxis teilnehmen, Teil einer bestimmten Gemeinschaft sind, in deren Leben diese Worte ihre Bedeutung haben. Das heißt aber nicht, dass sie keinen Wirklichkeitsbezug haben, sondern nur, dass sie erst verständlich werden, wenn sie mit einer bestimmten Lebenspraxis verbunden sind und mit einer Sprechergemeinschaft verbunden sind. Das ist aus Sicht der christlichen Kirche eigentlich nichts Neues, dass Worte wie Wahrheit im Raum der christlichen Gemeinschaft erst ihre volle Bedeutung erfahren. Aber häufig sagen Leute, naja, die Rede von Wahrheit ist ja nur ein Sprachspiel in so einem relativistischen Sinne, weil eben alles relativ ist. Wie gesagt, schon die Frage, ob alles relativ ist, beinhaltet selber einen Wahrheitsanspruch, aber auch der Relativismus insgesamt ist in sich unlogisch. Und hier wiederhole ich gerne das kurze Experiment, was ich heute Morgen schon versucht habe, nämlich, wenn ich den folgenden Satz sage, der, ich betone, nicht meiner Meinung entspricht, was fällt bei dem Satz auf? Der Satz lautet, das ist nicht meine Meinung, es gibt keine allgemeine Wahrheit. Was ist das Problem des Satzes? Das Problem des Satzes ist, was ist der Status dieser Aussage? Will diese Aussage wahr sein? Dann müsste sie lauten, es gibt keine allgemeine Wahrheit mit Ausnahme dieser Aussage. Oder aber, die Aussage will nicht wahr sein, dann müsste sie lauten, es gibt keine allgemeine Wahrheit, aber das stimmt irgendwie auch nicht. Also es lässt sich logisch sinnvoll gar nicht aussagen. Und das Ganze ist aber nicht nur ein Gedankenspiel. Denn wie gesagt, wir merken in der aktuellen politischen und in der Weltlage, dass konkurrierende Verständnisse davon, ob es sowas wie Wahrheit überhaupt gibt, handfeste Auswirkungen haben auf Umweltpolitik oder auf Gesundheitspolitik. Und wenn man sagt, naja, das ist ja Ansichtssache, wie das ist mit dem Virus, davon hängen die Gesundheit und das Leben von Menschen ab. Also es ist eben nicht egal und nicht nur theoretisch. Es ist wichtig, herauszufinden, was die Wahrheit ist. Es ist darüber hinaus auch möglich. Manche Menschen sagen nämlich, naja, mag schon sein, dass es irgendwo Wahrheit gibt, aber es bringt im Grunde nichts, darüber nachzudenken, denn es ist eben nicht beweisbar, was die Wahrheit ist. Oder jedenfalls nicht für alle einleuchtend zeigbar, was die Wahrheit ist. Man kann Wahrheit nicht beweisen, also kann man genauso gut aufhören, von Wahrheit zu reden. Es ist doch nur theoretisch. Im Blick auf den christlichen Glauben muss ich sagen, es stimmt. Der christliche Glaube lässt sich nicht im strikten Sinne beweisen. Er lässt sich begründen, aber nicht beweisen. Aber das gilt erstens für alle Weltanschauungen, weil eine Weltanschauung eine Art und Weise ist, die Welt anzuschauen. Die kann man nicht vorab beweisen. Das ist ja die Art und Weise, mit der man an irgendwelche Beweisverfahren überhaupt rangeht. Man kann das nicht vorab beweisen, weil man es braucht, um dann überhaupt irgendwelche Beweise zu führen. Also keine Weltanschauung, keine Art und Weise, die ganze Welt anzuschauen, lässt sich im Voraus beweisen. Sie lässt sich höchstens im Gespräch bewähren. Nachträglich auf kritische Rückfragen lässt sich antworten, es lassen sich Gründe anführen. Und so ist es beim christlichen Glauben auch. Also, der christliche Glaube ist begründbar, nicht beweisbar, aber das gilt für alle anderen Weltanschauungen auch. Und die Tatsache, dass ich etwas nicht beweisen kann, heißt nicht, dass es in der betreffenden Frage keine Wahrheit gibt. Nochmal, das wird nämlich gerne verwechselt. Die Tatsache, dass ich etwas nicht beweisen kann, heißt nicht, dass es in der betreffenden Frage keine Wahrheit gibt. Positiv gesagt, an einem ganz simplen Beispiel. Stellen wir uns vor, da unterhalten sich ein Theist und ein Atheist. Also jetzt nicht ein Teetrinker, sondern jemand, der an Gott glaubt und jemand, der nicht an Gott glaubt. Wenn das so ist, sagen wir mal, keiner von beiden kann seine Überzeugung zweifelsfrei beweisen. Ich glaube, dass der Theist die besseren Argumente hat, aber okay, keiner von beiden kann seine Meinung zweifelsfrei beweisen. Heißt das, dass es in der betreffenden Frage keine Wahrheit gibt? Nein. Entweder es gibt Gott oder es gibt ihn nicht. Und die Tatsache, dass keiner der beiden Vertreter einer bestimmten Überzeugung ihre Überzeugung zweifelsfrei beweisen kann, heißt nicht, dass es in der betreffenden Frage nicht eine Wahrheit gibt. Eine ganz simple Frage. Begann die Erde erst dann eine Kugel zu werden, als Menschen herausfanden, dass die Erde rund ist? Nein. Diese Wahrheit über die Erde galt schon, bevor Menschen sie herausfanden. Unser Zugang zur Wahrheit darf nicht verwechselt werden mit der Tatsache der Wahrheit eines bestimmten Sachverhalts. Denn was wäre die Alternative dazu zu sagen, okay, es gibt Wahrheit, wir können sie zwar nicht zweifelsfrei beweisen, aber wir können unsere Wahrheitsansprüche begründen. Was wäre die Alternative dazu, das zu sagen? Naja, könnte man nicht sagen, dass irgendwie alle Recht haben? Wäre das nicht eine freundlichere Art und Weise, von Wahrheit zu sprechen? Und es wirkt zwar unterschiedlich, was Sie so sagen über die Welt, zum Beispiel die Vertreter verschiedener Religionen, es klingt zwar unterschiedlich, aber es ist im Grunde doch das Gleiche. Alle haben Recht. Das klingt irgendwie so versöhnlich. Das Problem daran ist allerdings, dass es selbst ein großer Wahrheitsanspruch ist, wenn man sagt, dass alle gleichermaßen Recht haben. Und dieser Wahrheitsanspruch hat das Problem, dass keiner der beteiligten Wahrheitsansprüche sich darin wiederfindet. Das kann ich verdeutlichen mit Hilfe des sogenannten Elefantengleichnisses. Das Elefantengleichnis wird gerne erzählt von Leuten, die sagen, alle Religionen meinen eigentlich das Gleiche oder haben alle gleichermaßen Recht. Und es geht sinngemäß so, ich erzähle das jetzt aus meiner eigenen Erinnerung, das Elefantengleichnis geht sinngemäß so, da gehen vier Männer durch einen Dschungel, vier blinde Männer, und sie treffen auf einen Elefanten, berühren ihn an unterschiedlichen Stellen und hinterher diskutieren sie darüber, wie der Elefant beschaffen ist. Einer von den blinden Männern sagt, der Elefant ist in Wirklichkeit wie ein Baumstamm, der steil nach oben ragt. Nein, nein, sagt der nächste, der Elefant ist wie eine Liane, die herunterhängt. Nein, sagt der dritte, der Elefant ist wie ein Felsblock, der in der Luft schwebt. Nein, sagt der vierte, der Elefant ist wie ein Seil, das von oben herunterhängt. Oder wie ein Segel, das von oben herunterhängt. In Wirklichkeit hat der erste das Bein, der zweite den Leib, der dritte den Rüssel und der vierte das Ohr des Elefanten ergriffen. Aber es ist alles der gleiche Elefant. Und sie glauben, dass es verschiedene Sachen sind. Die Pointe der Geschichte aus der Sicht der Leute, die sie erzählen, ist immer, naja, könnte das nicht bei den Religionen genauso sein? Die Christen sagen, es ist so, die Muslime sagen, es ist so, die Buddhisten sagen, es ist so, aber in Wirklichkeit, es ist alles der gleiche Elefant. Keiner kann ja seine Sicht beweisen, also vielleicht ist es in Wirklichkeit alles der gleiche Elefant. Das klingt ja soweit ganz nett. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, dass da ein gewaltiger logischer Haken ist. Was ist nämlich der Haken an der Geschichte? Der Haken an der Geschichte ist, der Erzähler der Geschichte ist nicht blind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der Erzähler der Geschichte ist nicht blind. Dadurch, dass er die Geschichte erzählt, beansprucht er, dass er als Einziger sehen kann. Alle anderen sind blind. Und nehmen ihre Wahrnehmung für die ganze Welt. Aber er als Einziger ist der Sehende. Und er steht sozusagen über allen anderen, also philosophisch würde man das einen Gottesstandpunkt nehmen und sagt, ich sehe, ich weiß Bescheid. Ihr Christen, ihr habt das schön begriffen, ihr Muslime, toll. Ihr Juden, ihr Buddhisten, ja, fein, was ihr alles begriffen habt. Aber wisst ihr was? In Wirklichkeit ist es alles der gleiche Elefant. Und das Problem dabei ist, dass, wie gesagt, keiner der beteiligten Vertreter konkurrierender Wahrheitsansprüche sich darin wiederfinden. Da finde ich es sehr viel realistischer und im Grunde auch bescheidener zu sagen, ich habe in Jesus Christus die Wahrheit gefunden. Ich kann sie nicht beweisen, aber ich kann sie begründen und ich kann sie bezeugen. Und bis zum Nachweis des Gegenteils bekenne ich Jesus als Wahrheit. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir herauszufinden, was denn die Wahrheit ist. Das erscheint mir stimmiger, das so zu machen. Also deswegen ist die Rede von Wahrheit möglich, auch wenn man nicht zweifelsfreie Beweise führen kann. Außerdem glaube ich, dass die Rede von Wahrheit legitim ist. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, es mag ja sein, theoretisch ist das möglich, von Wahrheit zu sprechen und so eine pluralistische Wahrheitsauffassung ist keine Alternative. Aber trotzdem sagen diese Leute, wäre es nicht besser, Wahrheitsansprüche so ein bisschen runterzuschrauben, zurückzunehmen, denn man wird sonst intolerant. Der Bürgermeister von Marburg, Thomas Spieß, den ich übrigens durchaus schätze, ich finde, das ist ein kluger Mann, der ist öfters mal bei den Empfängen unserer Hochschule zu Gast. Und der hat bei einer dieser Veranstaltungen auch ein paar kluge Worte über christliche Bildung und Theologie in Marburg und die Tradition gesagt. Und dann hat er aber gesagt, wir dürfen nicht vergessen, siehe Lessings Ringparabel, dass keine Religion die Wahrheit für sich gepachtet hat. Das hat er so sinngemäß gesagt, weil wir ja tolerant sein müssen. Und ich finde, bei allem Respekt vor Dr. Thomas Spieß, ich finde, dass er da etwas durcheinander gebracht hat. Nämlich die Frage, was ist die Wahrheit? Und was können wir als Wahrheit und mit Wahrheitsanspruch bekennen? Und wie ist das mit der Toleranz? Denn Toleranz, wie gesagt, heißt nicht, dass ich keine Wahrheitsansprüche äußere, sondern Toleranz beschreibt die Art und Weise, wie ich einen Wahrheitsanspruch vertrete. Toleranz heißt, wie gesagt, ich habe eine Überzeugung, die kann sehr entschieden sein. Ich kann auch der Meinung sein, dass andere Unrecht haben. Aber ich kann damit leben, ich kann es aushalten, tolerare, dass diese anderen Menschen da sind. Und ich begegne ihnen mit Wertschätzung und Respekt. So verstanden ist das Ganze gerade christlich. Es ist sogar aus christlicher Sicht noch zu wenig, weil wir nicht nur aufgerufen sind zu aushalten und dulden, sondern zu Liebe, also zu aktiver Wertschätzung zu jedem Menschen, selbstverständlich egal, was er oder sie glaubt, sogar zu solchen Menschen, die uns intolerant begegnen, also Liebe zu den Feinden. Jesus sagt, das soll gerade das Markenzeichen seiner Anhänger sein, dass sie jedem Menschen mit Liebe begegnen. Und der gleiche Jesus äußert über sich selbst einen ganz steilen Anspruch, die Wahrheit zu sein. ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Und der gleiche Jesus sagt zu seinen Jüngern, das soll euer Erkennungsmerkmal sein, euer Markenzeichen, dass ihr jedem Menschen mit Liebe begegnet. Für das Neue Testament scheint ihr also kein Widerspruch zu sein. Ein steiler, exklusiver Wahrheitsanspruch und der Aufruf nicht nur zur Toleranz, sondern zu aktiver, vorauseilender Wertschätzung jedem Menschen gegenüber. Ganz praktisch glaube ich, dass wir gerade in so einer aufgeheizten Stimmung wie heutzutage solche robuste Toleranz brauchen. Ich glaube, diese Art von robuster Toleranz ist das Einzige, was uns hilft, das Gespräch zwischen sehr unterschiedlichen Weltanschauungen zu regeln, zivilisiert zu führen. Es war vor etlichen Jahren, da habe ich einen Vortrag gehalten an einer ganz kleinen Hochschule im Ruhrgebiet. Hinterher kam ich ins Gespräch mit einem jungen muslimischen Studenten, der eine ganze Reihe sehr kluger Nachfragen stellte, sehr höflicher junger Mann, sehr, sehr gebildet auch, kannte sich im Blick auf den christlichen Glauben sehr viel besser aus als viele seiner Mitstudierenden. Und das Gespräch war so spannend, dass wir dann irgendwann E-Mail-Adressen ausgetauscht haben und das Gespräch per E-Mail fortgesetzt haben, mehrere Monate lang. Irgendwann ist es dann abgeebbt. Das Lustige an dem Gespräch war, dass völlig klar war, er wollte mich von seinem muslimischen Glauben überzeugen, ich wollte ihn von meinem christlichen Glauben überzeugen. Es war völlig klar, wir haben uns damit nicht hinter den Berg gehalten. Er wollte mich bekehren, ich wollte ihn bekehren. Und deswegen haben wir so engagiert diskutiert. Er hat immer geschrieben im Namen Allahs und ich habe immer geschrieben, Gott segne dich. Und dann haben wir über Trinität und Koran und Mohammed und so. Und es ist nicht so, dass einer von beiden dann auf die Seite des anderen übergegangen ist. Zumindest meines Wissens ist es nicht so gewesen, sondern irgendwann hat das Gespräch dann aufgehört. Aber ich möchte dennoch behaupten, dass wir uns im Laufe dieses wochenlangen E-Mail-Austausches auch persönlich näher gekommen sind. Und dass wir einander eher schätzen gelernt haben dafür, dass wir für unseren Wahrheitseinspruch einstehen. Beherzt, leidenschaftlich und tolerant. Ich glaube, wir brauchen eine solche robuste Toleranz, gerade in dieser Zeit. Und dazu gehört natürlich auch das öffentliche Werben. Das öffentliche Werben für unseren Wahrheitsanspruch gelingt ja nur dann, wenn es ein gewinnendes Werben ist. Niemand wird dadurch gewonnen, dass man ein und dieselbe Botschaft mit wachsender Lautstärke wiederholt. Und das klingt jetzt so offenkundig und auch ein bisschen witzig, wenn man das so sagt, aber in christlichen Kreisen ist es nicht immer so ganz deutlich. Da gibt es schon manchmal die Bestrebung, naja, wir müssen einfach nur so laut und so energisch wie deutlich unsere Meinung vertreten, dann werden wir irgendwann auch gehört. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Wir müssen es beherzt und gewinnend tun. Eins meiner Fachgebiete ist ja die Apologetik, also die rationale Verteidigung des christlichen Glaubens. Und dazu gehört natürlich auch das engagierte Diskutieren. Aber ich habe lernen dürfen und lernen müssen, das Entscheidende ist nicht, eine Diskussion zu gewinnen. Manchmal gewinnt man eine Diskussion und verliert einen Menschen. Und manchmal verliert man scheinbar eine Diskussion und gewinnt dennoch einen Menschen. Der Kontakt mit einem Menschen bleibt bestehen. Also das Werben gelingt nur, wenn es eben Werben ist. Gewinnendes Sprechen vom Glauben. Wie macht man das also, gewinnen von Wahrheit zu sprechen? Ich nenne mal ein paar Punkte und dann können wir gleich auch wieder ins Gespräch miteinander einsteigen und dann unmittelbar danach auch Rückfragen in der großen Runde vorsehen. Ich nenne mal ein paar Punkte, die ich für wichtig halte. Das ist zunächst mal das klare und transparente Sprechen. Ich finde, es ist wichtig, dass wir klar und transparent vom Glauben sprechen. Damit meine ich habe ein Problem mit dem, was ich immer vorauseilende Selbstrelativierung nenne. Kennt ihr die vorauseilende Selbstrelativierung? Die funktioniert ungefähr folgendermaßen. Ein Pfarrer in meiner rheinischen Kirche, aus der ich ursprünglich komme, hat das einmal sehr gut auf den Punkt gebracht. Der hat vor Jahren mal selbstkritisch gesagt, wenn man bei uns in die Kirche kommt, kann man manchmal den Eindruck gewinnen, als ob da gesagt wird, wir wissen ja auch nicht so genau, was wir glauben sollen, aber das mit uns nicht zu wissen, dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Und das beeindruckt natürlich niemanden. Also vor lauter Sorge, man könnte irgendjemand auf die Füße treten, gar nichts mehr sagen. Das klingt wie eine Karikatur, aber das gibt es tatsächlich. Oder wenn Leute sagen, ja, ich bin Christ, aber ich bin auch ganz normal. Dann sagt der andere, ja, aber warum redest du denn dann davon, wenn du selber damit Schwierigkeiten hast? Wenn man beherzt und engagiert für seinen Glauben einsteht, dann weckt das in aller Regel Respekt. Also gelassen, aber selbstbewusst. Der Markus Heide, der mich heute Morgen anmoderiert hat und mich interviewt hat, der hat mal erzählt, ich denke, das ist ihm auch recht, wenn ich das erzähle, dass er mal bei einer missionarischen Veranstaltung in Norddeutschland mitgearbeitet hat und dort auf dem Campus stand und einen Ladeflyer für diese Veranstaltung verteilt hat. Dann kam ein junges studentisches Pärchen auf ihn zu und sagte, sag mal, bei dieser christlichen Aktionswoche, wollt ihr uns da bekehren oder was? Und Markus Heide sagte, ja. Und dann sagte der Mann von dem Märchen, ja, dann fang doch mal an. Und die Frau sagte, ja genau, mach doch mal. Das war so entwaffnend, dass er gesagt hat, ja, dass es eher neugierig gemacht hat. Und es war klar, natürlich will er niemandem was überstülpen. Er wollte nur zum Gespräch einladen, aber die Absichten waren transparent und das weckt eher Vertrauen. Wenn zum Beispiel Leute sagen, sag mal, willst du uns etwa missionieren, dann verstehe ich das immer als Möglichkeit, mal Begriffe zu klären. Mission bedeutet ursprünglich Auftrag, Sendung. Und in dem Sinne will ich das natürlich. Ich empfinde einen Auftrag, eine Sendung von Gott. Ich will Menschen gewinnen für diesen Glauben. Aber ich würde natürlich sofort unterscheiden, das, was ursprünglich mit Mission gemeint ist, von den historischen Fehlformen. Wenn zum Beispiel die gewaltsame Christianisierung im Mittelalter als Mission bezeichnet wird, würde ich da das Wort Mission immer in Anführungszeichen setzen. Das hat ja mit Mission nichts zu tun. Mit vorgehaltenem Schwert Menschen zur Zwangstaufe zu bringen, das ist nicht Missionierung. Das ist im Grunde das Gegenteil von dem, was im Sinne des Erfinders wäre. Und das Ganze sage ich jetzt nicht nur als Zugeständnis. Es ist nicht ein Zugeständnis an die heutige Zeit, dass ich sage, ja, wir haben gemerkt, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein müssen, sondern es ist das Wesen von Mission, dass man Menschen nur dann für den Glauben gewinnt, wenn man friedlich, freundlich, zurückhaltend auf sie zugeht. Glaube wächst nur in Freiheit. Glaube ist eine zarte Pflanze, die nur in Freiheit wächst. Und deswegen müssen wir solchen Freiraum auch für Menschen lassen. Das ist das Erste, klar und transparent. Zweitens, das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, aber das sage ich trotzdem, wäre mir wichtig, dass wir demütig vom Glauben sprechen. Der postmoderne Vorbehalt gegenüber Wahrheitsansprüchen besteht darin, dass dahinter oft Machtansprüche vermutet werden. Also wir reden von Wahrheit, aber in Wirklichkeit geht es uns doch nur um gesellschaftlichen Einfluss und um die Macht. Der französische postmoderne Philosoph Lyotard hat gesagt, schon Descartes hat am Ende seiner großen Rede über das aufklärerische Denken, also des Diskurs, schon Descartes verlangt am Ende des Diskurs Kredite für seine Laboratorien. Also auch der große Philosoph der Aufklärung, dem ging es doch nur ums Geld. Und da kann man sagen, wieder, das stimmt, das gibt es, dass manchmal hinter Wahrheitsansprüchen Machtansprüche und andere Ansprüche stecken. Aber das ändert natürlich nichts an den Sachfragen. Auch wenn ich das Interesse daran habe, eine bestimmte Meinung zu vertreten, heißt es noch lange nicht, dass deswegen meine Argumente falsch wären. Ich hatte zum Beispiel im Sommer 2014 ein Interesse daran, dass Deutschland Fußball-Weltmeister wird. Deutschland ist 2014 Fußball-Weltmeister geworden. Natürlich nicht deswegen, weil ich ein Interesse daran hatte. Aber mein Interesse daran hat es auch nicht verhindert. Also niemand käme doch auf die Idee zu sagen, dass Deutschland 2014 Fußball-Weltmeister geworden ist. Das sagst du doch nur, weil du dich darüber gefreut hast. Und dann würde ich sagen, das stimmt. Ich sage es, weil ich mich darüber gefreut habe. Aber es ändert nichts am Sachverhalt. Also das muss man unterscheiden. Warum sage ich etwas und was sage ich? Trotzdem lässt sich dieser postmoderne Vorbehalt auf der Beziehungsebene eigentlich leicht entkräften oder es lässt sich ihm leicht begegnen. Nämlich schlicht dadurch, dass wir demütig auftreten mit unserem Wahrheitsanspruch. Und dazu müssen wir uns als Christen gerade nicht verbiegen, sondern eigentlich ist das ein ganz altes christliches Prinzip in der Mission. Wenn wir vom Glauben reden, dass wir eben nicht uns selber propagieren, sondern Christus groß machen wollen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir predigen nicht uns selbst. Das Thema unserer Verkündigung sind nicht wir selbst, unsere Vorbildlichkeit und unsere Frömmigkeit. Und deswegen ist so eine gesunde Portion von Selbstironie für die Mission in einem postmodernen Umfeld durchaus hilfreich. Nicht als Zugeständnis an die Zeitwende, sondern weil das der Anknüpfungspunkt an dieses alte christliche Prinzip der Demut ist. Außerdem würde ich empfehlen, dass wir im Reden von der Wahrheit des Glaubens einen Mix an Redeformen ausprobieren. Denn die Postmoderne hat insofern recht, wenn sie sagt, die Ratio, also der Verstand des Menschen, der Intellekt, ist nicht der einzige Zugang zur Realität. Es ist ein wichtiger Zugang, aber nicht der einzige. Und deswegen brauchen wir, wenn wir vom Glauben reden, auch immer die Verbindung von Argumenten und Imagination. Deswegen, selbst wenn ich apologetische Vorträge halte an Universitäten, dann baue ich da Stories ein, Erzählungen oder verwende Bilder, weil ich glaube, dass der Mensch immer beides braucht. Auch der ganz rationale Mensch braucht immer beides. Argumente und Imagination. Und das ist übrigens auch nichts Neues, sondern es ist auch ein Ergebnis namhafter wissenschaftstheoretischer Ansätze des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel, wenn wir uns Michael Polanyi angucken, der ein bahnbrechendes Buch zur Wissenschaftstheorie des 20. Jahrhunderts geschrieben hat mit dem Titel Personal Knowledge. Und er sagt, auch in der Naturwissenschaft hat der wissenschaftliche Fortschritt immer auch mit sowas wie persönliche Intuition zu tun. Also man braucht eine Intuition dafür, wo ein relevantes Problem liegen könnte, welcher Frage sich nachzugehen lohnt. Und man braucht dabei die Offenheit, die Empfangsbereitschaft für etwas gänzlich Neues, die Welt ganz neu zu denken. Insofern hat die Postmoderne recht. Die Rationalität ist wichtig, das will ich der Postmoderne immer entgegenhalten, aber die Rationalität ist auch nicht alles. Und deswegen ist es gut, wenn wir als Christen immer beides miteinander verbinden, Argumente und Erzählungen und Bilder. Genau, ich habe hier nur die Reihenfolge vertauscht. Also das wären die drei Dinge, die mir wichtig wären, klar und transparent, Mix an Redeformen und demütig im Umgang. Meine Bitte wäre, dass wir darüber jetzt wieder ins Gespräch kommen, wieder in der kleinen Runde, die wir eben schon hatten. Und zwar zu diesen beiden Fragen hier, die hier zu sehen sind. Womit habe ich hier besonders gute Erfahrungen gemacht und was ist mir noch unklar? Und das Letztere könnte dann gleich auch in Fragen für den Chat einmünden, die dann ganz am Ende noch gestellt werden können. Aber nach diesen Gesprächsrunden kommen wir nochmal gleich in der großen Runde zurück. Also meine Bitte wäre, dass wir uns über diese beiden Fragen kurz austauschen. Womit habe ich hier besonders gute Erfahrungen gemacht und was ist mir noch unklar? Ich wünsche gute Gespräche und bis gleich. Willkommen zurück. Schön, euch alle wiederzusehen. Wie gesagt, ich hoffe, die Zeit war okay. Der Nachteil an dieser Breakout-Funktion ist, man kann als Moderator nicht sehen, ob alle noch sehr im Gespräch drin sind und man jetzt total unterbricht. Das geht leider nicht, aber so ein bisschen Eco-Gruppengespräch-Atmosphäre kriegen wir so hin. Also schön, dass wir uns alle wiedersehen. Ich habe nur noch einen kurzen Nachsatz und dann ist auch gleich Gelegenheit, noch weitere Fragen im Chat zu stellen. Einige wurden ja jetzt auch schon gepostet. Dazu besteht gleich noch mehr die Gelegenheit. Kurzer Nachsatz noch von meiner Seite. Nachdem ich diese praktischen Tipps zur Rede von der Wahrheit gegeben habe und doch sagen vielleicht manche Menschen, die jetzt hören, wie wir als Christen über diese Themen reden, ihr wisst es eben nicht genau, dass Jesus die Wahrheit ist. Ihr könnt es jedenfalls nicht beweisen. Es bleibt doch dabei. Glaubt ihr etwa, ihr habt die Wahrheit gepachtet? Darauf antworte ich normalerweise, nein. Ich glaube nicht, dass ich die Wahrheit gepachtet habe. Ich glaube, die Wahrheit hat mich gepachtet. Ich glaube nämlich, dass die Wahrheit eine Person ist, die Person Jesus Christus, und dass er mich gewonnen hat, dass er mir vertrauenswürdig begegnet ist und deswegen mir den Glauben ermöglicht hat. Darauf kann ich mir nichts einbilden. Ich kann es aber dankbar und demütig bekennen. Und das werde ich, solange ich nicht physisch daran gehindert werde und bis zum Nachweis des Gegenteils tun. Damit bin ich für meinen Teil, mit meinem Plenumsteil sozusagen am Ende.